Hey guys, this is Tony Khan. You're listening to the best podcast in the world, Reds.
Hi, my name is John Cena. You can't see me, but I know you can hear me on Reds.
Hey, Stone Cold Steve Austin here. Now it's time for a good old-fashioned beer bash, Life on Reds. And that's the bottom line, because Stone Cold said so.
Hi, Dennis. Hi, Nico. Here's the man, Becky Lynch. I'm so proud to be on the intro of my favorite podcast. Now let's rock.
Hey, Reds Universe. Here's your tribal chief, Roman Reigns. I just wanted to say,
acknowledge me!
Reds 789. Blut und Eingeweide. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 789. 789. Mein Name ist Dennis, schön, dass ihr dabei seid. Zum Start quasi in dieses Wochenende. Bei uns ist gerade ein lauschiger Donnerstag Vormittag und wenn ich sag bei uns, dann darf natürlich auch er nicht fehlen. Er ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico.
Hallo Dennis. Hallo herzallerliebstes Reds Universum. Es ist mal wieder so weit. So, ich habe hier heute, habe ich nichts zu trinken hier stehen. Gar nichts. Ich habe auch heute noch nichts getrunken. Kein Wasser, kein Kaffee. Und weißt warum? Es ist eine reine Askese. Es ist ein reiner Verzicht. Ich versuche auszudörren, damit ich am Wochenende richtig viel trinken kann. Denn wir feiern am Wochenende unser 12-jähriges Männerabend-Jubiläum in der Elbphilharmonie. Und da gibt's unter anderem auch unser eigenes Bier, was von den Hobbybrauern für uns eingebraut wurde.
Ja, mit uns, würde ich sagen.
Mit uns, ganz genau. Ne? Von daher, ich werde versuchen, richtig auszudörren, richtig trocken.
Wie so ein richtig ausgeranzter. Erinnerst du dich noch früher? Also wir sind ja früher auch, die meisten Leute werden ja, wenn sie hier den Podcast länger hören, gar nicht glauben, aber wir sind ja auch mal zur Schule gegangen.
Ja,
und wenn man dann nach den Sommerferien wiederkam und dieser richtig usselige Tafelschwamm, der sonst immer richtig getrieft hat, der war ja nach den 6,5 Wochen, war der auch sowas von trocken, sowas von. Das ist, glaube ich, dein Ziel auch zu sein. Du möchtest der Tafelschwamm sein, der das ganze Bier aufsaugt am Wochenende.
Ich möchte richtig bröckelig sein, wie so eine alte trockene Rinde. Ne? Also man soll richtig sehen, wenn das erste Bier in mich hineinfließt, dass ich wieder aufgehe, wie eine junge Pflanze. Weißt du, was ich meine? Ich guck mal, ob ich es durchhalte. Ne? Also mir ist schon ein bisschen schwindelig, muss ich sagen. Ne? Also ich habe das Rauchen dummerweise nicht dran gegeben. Es kommt ein bisschen doof, wenn man noch gar nichts getrunken hat. So. Und erstmal so ein bisschen durcheinander auch. Ja, aber ich versuche es natürlich durchzuziehen, um die maximale Erfrischung dann wirklich zu bekommen an diesem großen Wochenende. Dennis, du freust dich doch garantiert auch schon, ne, auf dieses Jubiläum.
Wir kommen gleich noch zum Jubiläum. Ich habe noch ein, zwei Fragen zu dieser Tafelschwamm-Sache.
Gerne, ja.
War das bei euch eigentlich auch so, dass das Tafelputzen immer eine beliebte Aufgabe war, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hatte und da drumherum kommen wollte?
Yep. Bei uns absolut,
im Lateinunterricht
hat man sich Zeit gelassen.
Ja, bei uns im Lateinunterricht wurde sich teilweise drum geprügelt. Wer durfte jetzt die Tafel sauber machen? Teilweise wurde sogar in der Pause die Tafel extra noch beschrieben, damit man sie dann sauber machen konnte. Und wir hatten einen Kollegen, Max Pfeiffer. Schöne Grüße gehen an dieser Stelle raus. War so ein bisschen. Ja, also dass der nicht bei der Bundeswehr gelandet ist, das hat uns alle gewundert.
Oha.
Aber der hat das akribisch. Der hat diese Tafel, ich glaube, der hat selbst noch hier so einen Abzieher dann aus der Hosentasche rausgezogen.
Ja,
wie das, wenn man diese Fensterputzer sieht. So, depp. Diese Tafel war danach sauberer als in dem Moment, wo sie damals wahrscheinlich gekauft wurde. Aber ich glaube, unsere Lehrerin hat es dann irgendwann auch durchschaut tatsächlich. Und wenn ich hier irgendwann mal bei mir zu Hause eine Tafel hab, ich wüsste, was ich googeln muss, wen ich googeln muss, Max Pfeiffer, Odenthal, und lieber Max, ich sage es dir so, wir haben den Jörg Rüggeberg haben wir gefunden, ne? Und der war in so einem Zeugenschutzprogramm. Also lieber Max, dich würde ich auch finden. Also spätestens würde ich ihn hoffentlich beim Abi-Treffen sehen. Wobei, ich glaube, der hat gar nicht Abi mit uns. Ah, der doch, der hat mit uns fertig gemacht. Ja. Keiner weiß bis heute wie, aber er hat es geschafft.
Vielleicht, ich hätte sonst gedacht, er wäre ganz früh ausgestiegen, weil ihm das Tafelputzen so viel Spaß gemacht hat. Er wollte so ein bisschen, vielleicht was Neues machen. Und er hat mit Fensterwischen begonnen. Ne? Vielleicht ist er ein renommierter Fensterputzer. Vielleicht ist er hier, was weiß ich, hier in was gibt's denn hier alles für große Gebäude? Die Elfi zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, ne? Vielleicht hängt er da ja hin und wieder mal vorm Fenster und macht da sauber. Oder hier in Dubai, das große Ding, kann ja auch sein. Man weiß es ja nicht. Wenn er so gut geputzt hat,
ich würde es nicht schließen und das ist nicht ausschließen und es ist ja tatsächlich so, es wird ja immer mehr in Glas gebaut. Ne? Früher hier bei den Römern, da mit ihren Prunkbeuten, braucht sie da einen, der Fenster geputzt hat. Nee, es gab gar keine Fenster, ne? Aber heutzutage, ich glaube, da geht einiges. Also wir werden euch da auf dem Laufenden auf jeden halten, was das angeht. Am Wochenende, Nico hat schon vollkommen richtig gesagt, das große Männerabendjubiläum seit Wochen ausverkauft. Das wird absolut fantastisch. Das Motto ist die besten Biere der Welt und ich kann mal kurz in meinen Sendungsstatus gucken. Es sind nämlich soweit alle Biere da. Von einem Bier kommt noch ein bisschen was nach, weil da hat unser Kollege Biersommelier Marco Stock ein bisschen wenig bestellt gehabt. Aber an sich ist alles da, an sich ist alles vorbereitet und ich kann mich schon aus dem Fenster lehnen. Es sind tatsächlich die besten Biere der Welt, die wir da trinken werden. Das wird, glaube ich, sehr, sehr lecker. Ich gucke mal in die Wettervorschau. Es schaut eigentlich auch nach perfektem Biertrinkwetter aus. Nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm. 22, 23 Grad, sagt das Wochenende. Also bestes Wetter.
Ja, ganz, ganz groß. Wir werden natürlich nächste Woche davon berichten, denn ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, was der Dennis ins Rennen schickt oder was Reinhold zum Beispiel für ein Bier am Start hat. Ne? Das ist ja so ein bisschen, soll ja auch eine kleine Überraschung werden. Von daher bin ich da sehr gespannt und ja, ihr werdet nicht alle dabei sein können, das ist klar, was schade ist natürlich. Aber wir werden euch hier versorgen mit Informationen des Wochenende. Betreffend des Wochenendes. So rum. Ihr wisst, was ich meine. Ist sonst noch was passiert eigentlich? Ach ja, wir wollen ja auch über Catchen reden. Denn bald ist es ja schon wieder soweit. Lieber Dennis, übrigens habe ich heute erst erfahren, in der Nacht von Freitag auf Samstag, ebenfalls ein Pay-Per-View, Ring of Honor mal wieder da. Das verfolge ich ja gar nicht so wirklich, deswegen bin ich immer ganz überrascht, dass da plötzlich eine Großveranstaltung ansteht. Death Before Dishonor, glaube ich, heißt der Pay-Per-View. Main Event, Briscoe gegen Roderick Strong. Das habe ich gerade noch im Kopf. Ansonsten bin ich da gar nicht so im Bilde. Hast du das verfolgt in letzter Zeit? Wahrscheinlich nicht, ne?
Tatsächlich nicht. Ring of Honor ja, läuft so nebenbei mit. Oft, ich glaube, es ist auch in letzter Zeit ein bisschen zurückgegangen, dass nicht mehr so viele Ring of Honor-Titel bei AEW tatsächlich auch verteidigt werden. Ne? Von daher hat man das tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich glaube, sie machen das jetzt ja auch im Zuge. Ich glaube, seit letzter Woche Samstag ist Collision. Ist es schon oder ist es ab diese Woche Samstag, wo Collision da 4 Wochen in der gleichen Arena in Texas irgendwo abgehalten wird. Und ich glaube, da wird eben auch dieser Pay-Per-View aufgezeichnet. Findet da statt. Und steht sonst noch irgendwas großartig an Card fest, wo man sagt, boah, da könnte man mal reingucken?
Ich gucke mal ganz kurz nach. Also ich glaube Athena gegen hier Aminata, glaube ich, Death Before Dishonor 24.
Ah, hier, 7 Matches stehen fest.
7 Matches stehen fest, immerhin, ne? Sonst kommt die ja auch oftmals erst am gleichen Tag, ne? Mark Briscoe gegen Roderick Strong, haben wir gerade gesagt, geht's um den Ring of Honor World Championship. Athena gegen Queen Aminata, da geht's um den Damen Championship Belt. Billy Starks verteidigt den TV-Title gegen Red Velvet. Wheeler Yuta verteidigt den Pure Wrestling-Titel gegen Lee Moriarty. Diamante gegen Layla Hirsch, Texas Deathmatch, genau, das hatte ich gelesen. Die hatten sich schon den ein oder anderen recht brutalen Schlagabtausch verpasst in den letzten Wochen. Hier ein Texas Deathmatch. Dann, das könnte ganz nice sein, ein 5-Way-Match für den oder um den Ring of Honor World Television Title. Mhm. Atlantis Jr. verteidigt gegen Leo Rush, Shane Taylor, Johnny TV und Kyle Fletcher. Das wird, glaube ich, ganz nice. Und ein Trios-Match ist noch auf der Card. Dustin Rhodes und die von Erichs, die haben es mit der Dark Order zu tun. Die Ring of Honor Trios-Titel auch nicht mehr vorhanden, ne? Wurden dann tatsächlich unifiziert mit den AEW-Trios-Titeln, die gerade das Patriarchat hält übrigens. Ne?
Ja. Ja, also wenn man am Wochenende tatsächlich nichts vorhat, also wenn ihr keiner der Glücklichen oder gesehen seid, die am Wochenende hier in Hamburg dabei sein können bei unseren großen Festlichkeiten, inklusive Rahmenprogramm, Freitagabend, Samstagmittag, Samstagabend und so weiter. Nächstes Jahr, großes Ziel, das hat für dieses Jahr leider zeitlich nicht hingeklappt, dass ich mich drum hätte kümmern können. Nächstes Jahr auf jeden Fall auch geplant noch einen großen Sonntag Katerbrunch, wo man schon direkt wieder kontern kann. Also freut euch schon auf jeden Fall auf 13 Jahre Männerabend. Dann wird richtig zurückgebruncht. Oh, so ein richtig schöner Katerbrunch mit so einem richtig schönen 3-Liter-Tower sonntags morgens und dann sonntags 15 Uhr ins Bett und bis Montag durchschlafen.
Und trotzdem noch verkatert sein. Oh, das Gott. Ist das Ziel.
Da sehe ich mich auf jeden Fall. Wenn ihr nichts vorhaben solltet, dann liest sich diese Karte doch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich habe gerade hier parallel geguckt. Das Ganze findet natürlich im eSports Stadium in Arlington, Texas statt. Und Arlington, das ist ja außerhalb von Dallas, Texas. Da, wo unter anderem auch eben dieses AT&T Stadium, wo die WWE ja jetzt schon zweimal war, tatsächlich für WrestleMania. Wo das Stadion auch ist, also quasi ein Vorort von Dallas. Da wird man jetzt von Seiten von AEW für einige Wochen sein, wird unter anderem jetzt diesen Pay-Per-View da machen, wird auch Collision die nächsten Wochen da zeigen und muss ich tatsächlich auch mal reingucken, wie sie das mit dem ganzen Setup machen. Da gehen glaube ich knapp 1300 Leute rein und wenn man das cool macht, wenn das coole Setting ist, cool aufgebaut, cool gefilmt ist, dann kann das richtig gut aussehen und kann vor allen Dingen auf der einen Seite kann es gute Stimmung sein.
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn natürlich dann es irgendwie die vierte Woche ist und es sind immer die gleichen Leute und die haben irgendwie dann auch keinen Bock mehr, dann kann es auch kacke sein. Ne? Deswegen muss man mal abwarten.
Müssen wir abwarten. Was wir auch abwarten müssen, sind zwei weitere Pay-Per-Views, denn noch ist es nicht so weit. Der SummerSlam steht an und AEW All-In steht an. SummerSlam kommt schon nächstes Wochenende und habe ich gesehen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag und an nächste Woche Samstag sind wir auch schon wieder Bier trinken. Da sind wir Bier im Garten zugegen. Finde ich mich nicht alles täuscht, ne? 3. August.
Ja, immer der erste Samstag im
August. Ganz genau. Ja, du hast recht, genau. Und ich meine, letztes Jahr wäre es auch ähnlich gewesen, dass da auch ein Pay-Per-View stattfand, eventuell auch der SummerSlam. Ganz schön, denn leicht verkatert am Samstag nach diesem Bier-Event dann ein Pay-Per-View gucken. Das
ja, letztes Jahr war mir 5. August, ja?
Ja, guck mal, das gefällt mir natürlich immer hervorragend. Super cool. Freue mich drauf und diesmal, ey, ich glaube, ich drehe durch. 7 Matches stehen da jetzt schon fest auf der Karte. Ne? Die sind 5 Matches.
Da müssen auf jeden Fall noch welche abgesagt werden.
Ja, absolut. Das
ist viel zu viel. Genau, Bier im Karten, Hobbybrau-Event nächste Woche Samstag. Ich habe sogar schon unser gutes Störtebäcker Sommerfest findet auch da statt in Stralsund. Habe schon abgesagt, habe gesagt, pass auf, da ja, 3. August ist gesetzt. Bier im Garten.
So nehme ich.
Oh fuck, ich hatte gesehen, nächste Woche soll es ja, also zumindest unter der Woche, soll es richtig heiß werden. Oh, nächste Woche Samstag auch 26 Grad.
Oh, ach, man ist immer so heiß, da brennt dir immer der Schädel weg bei denen im Garten, ja?
Da wird uns richtig einer reinbrennen. Und vor allem, ich weiß gar nicht, losgeht 13, 14 oder sowas, da sind es dann halt auch schon 25 Grad. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie so eine ganz bunte Craft-Bier-Dose in die Bahn reinschmuggeln. Eigentlich ist da ja Bierverbot, aber eine schöne Limo du, kann man da ja trinken.
Auf dem Rückweg halte ich mich ja eh nie dran.
Ach, am Rückweg sage ich immer, wenn die fragen, was ist das hier, sage ich hier, mein Name ist Reinhold, alles buchen Sie es vom Konto ab. Reinhold hat ja tatsächlich mal Strafe zahlen müssen, weil er...
Ja, hat er mir auch mal erzählt.
Vor allem kein er hatte noch nicht mal ein gutes Craft-Bier, sondern irgendwie ein plättriges Astra oder sowas.
Oh Mann,
Ja, wenn ihr noch abschließend zum Wochenende, zum Männerabend, wenn ihr nicht dabei sein könnt, keine Sorge, das Ganze wird natürlich auch als Podcast erscheinen und glücklicherweise ging es sich auch genauso aus, dass das Folge 250 sein wird. Also Männerabend 250, der Live-Bericht, der Live-Podcast aus der Elbphilharmonie. Also das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Wir gucken mal auf die SummerSlam-Card. Nico, hast schon richtig gesagt, die
gerne
in der Nacht nächste Woche Samstag auf nächste Woche Sonntag statt. Der 3. auf den 4. August. Und wir haben es letzte Woche schon gesagt, der eine oder andere hat es vielleicht mal nicht mitgekriegt. Wer kein WWE-Network hat oder vielleicht generell auch sagt so, mein Englisch, da habe ich auch immer die Tafel geputzt und habe gar nicht so viel zugehört. Der kann's auch am Sonntagabend auf Pro7 Max gucken, dann mit deutschem Kommentar. Ich glaube, den Sonntagabend 22 Uhr geht's los. Also holt euch für den Montag, den 5. August schon mal einen gelben Schein, meldet euch krank. Oder im Idealfall habt ihr so gerade Schulferien, Studienferien oder, was nicht, Frau und Kinder haben euch verlassen und ihr seid so krank geschrieben. Ich weiß nicht. Dann habt ihr die große Chance, das Sonntagabend live zu gucken. 4 Stunden wird es ja wahrscheinlich gehen. Und wir gucken uns mal die 7 Matches an, Nico, bevor wir ein bisschen über Raw und SmackDown sprechen. Da ist ja auch ein bisschen was passiert. Wir haben Damian Priest gegen Gunther. Gunther hat ja als amtierender King of the Ring sich dieses Titelmatch erarbeitet. Also ähnlich wie man es mit dem Royal Rumble gemacht hat. Royal Rumble-Sieger bei WrestleMania hat man es in diesem Jahr dann auch mal wieder gemacht. Das war zu den guten alten Zeiten. Der eine oder andere wird sich noch erinnern. King Mabel damals auch King of the Ring gewonnen und dann ein Titelmatch beim SummerSlam gekriegt. Also Gunther hier in den doch sehr großen, sehr schwitzigen, manche würden auch sagen sehr stinkenden Fußstapfen von King Mabel unterwegs. King Gunther hier als Nummer 1 Herausforderer gegen Damian Priest um den World Heavyweight Title und Nico, ohne jetzt zu viel zu versprechen oder zu verraten, wie siehst du die Chancen von unserem Freund Gunther? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich war ja damals dabei, 2010, als Gunther, der ehemalige Walter, in Oberhausen das 16 Karat gewonnen hat.
Ach, hör auf.
Ja.
Da warst du nicht
dabei. Da war ich dabei.
Das gibt's doch nicht. Ja. Also ich schätze seine Chancen ganz gut ein. Gunther ist ein reiner Guter, das muss man ihm zugute halten. Ich finde auch gut, dass er seine Krone nicht trägt. Er hat, glaube ich, recht schnell erkannt, wenn ich diese Krone aufsetze, sehe ich ziemlich doof aus. Er hat sie ja selbst beim Gewinn der Krone, beim Pay-Per-View, hat er sie nicht aufgesetzt. Er hat sie nur getragen. Hat er sie jetzt überhaupt noch dabei? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall nennt er sich weiterhin King of the Ring. Er ist der Ring-General, der King-General. Und er hat hier die Chance auf den großen Titel von Damian Priest. Also ich drücke ihm natürlich die Daumen, zumal ja auch in naher Zukunft Bash in Berlin stattfinden wird, nämlich Ende August. Das wäre ja schon mal ganz nice, ne? Dass er entweder dort als amtierender Champ zugegen ist oder aber in irgendeinem Rematch, was auch immer, den Titel dort gewinnt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Unser Freund Gunther, ich werde ihn anfeuern.
Ich guck mal eben nach. Ich wollte mal eben hier vorlesen, ich habe gerade mal die Finalcard rausgesucht. Also Tag 3, 16 Karat Gold 2010, 7. März 2010, anwesende Zuschauer 471. Auf der Card Big Van Walter, der jetzige Gunther, Bad Bones, leider ja vor kurzem verstorben. Wir haben aber auch auf der Card Tommy End, der jetzige Malakai Black, Claudio Castagnoli war auf der Card mit drauf, John Moxley und Sammy Callahan waren auf der Card mit
Creme
drauf.
Creme de la Creme.
Zack Sabre Jr. war auf der Card drauf. Und jetzt, Nico, halte dich fest, es gab ein Match zwischen Nick und Matt Jackson.
Nein.
Das war der Co-Main-Event. Und wie absurd sich diese Card liest, ne?
Absolut.
Und der Main-Event war dann eben Big Van Walter besiegt Chris Hero im Finale, um das 16-Karat-Finale. Und hier schreiben sie auch so schön, ich bin auf www.wrestling.com, schreiben sie, nach dem Match zerbrach Walter den Karat-Pokal und sagte, alle bisherigen Sieger seien ihm völlig egal und nur Österreich zähle.
Das war eine Ansage. Unser Walter, unser Gunther.
Was für eine Card ist das denn bitte?
Das ist mega heftig. Ich meine, wow, das ist ja wirklich, da ist ja nichts bei, was irgendwie belanglos ist, ja?
Ja, und ich habe sicherlich noch irgendwie zwei Leute jetzt hier überlesen, die auch dabei waren. Roman Reyn, wie hast du gesagt, nix. Dann haben wir, also du sagst, Gunther hat gute Chancen.
Ach ja.
Dann Bayley gegen Nia Jax. Nia Jax gilt das gleiche wie Gunther. Auch sie hat 2010, Nia Jax hat auch das King of the Ring, das Queen of the Ring Turnier gewonnen, sich damit eben diesen Shot erarbeitet eben um den WWE Damentitel von Bayley. Und, ich mag ja Nia Jax nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich auch nicht. Ich ja leider auch nicht, ne? Ich hab's versucht, sie zu mögen. Es hat nicht funktioniert.
Wie hast du es versucht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe mir einfach mal die Matches mal genauer angeguckt. Mhm. Die Matches, wo sie keine Person verletzt hat. Ich habe
alle beiden. Okay.
Vor ein paar Tagen gelesen, dass die Offiziellen allerdings zurzeit recht zufrieden mit ihr sind und ihren Leistungen. Es wäre wohl eine gewisse Verbesserung erkennbar. Das ist mir so noch nicht aufgefallen. Ich gebe ihr aber noch mal eine Chance.
Noch 15 Jahre und sie ist akzeptabel.
Vielleicht. Aber es ist ein Match auf der Card, was mich jetzt nicht so anfixt. Und hier habe ich auch ein bisschen Angst, dass eventuell der Titel wechseln könnte.
Was denkst du, wie alt ist Nia Jax? Du bist ja gut im Schätzen.
Sehr gut. Die ist gerade 19 geworden.
Mhm. 40.
Ach so. 40 ist die, dafür hat sie sich aber gut gehalten.
Ihre Gegnerin Bayley, was denkst du, wie alt ist die?
Na, Bayley ist ja ganz klar 32.
35.
Ja, sag ich doch.
Na, aber wo wir gerade dabei sind, wir haben ja noch das nächste Damen-Match, Liv Morgan, wie alt ist die?
Oh, Liv Morgan, lass mich mal kurz überlegen, die ist sie schon 30?
Die ist 30 und wie alt ist Rhea Ripley?
Will Ripley ist auf jeden Fall ein bisschen jünger. Ich glaube, sie ist 29.
27.
Oh, 27, krass.
Gut. Aber dass Nia Jax tatsächlich...
Siehst du, mit der Schminke sieht sie auf jeden Fall älter aus.
Aber dass Nia Jax hier tatsächlich so die Oberveteranin ist, wie alt ist denn wohl Natalya?
Oh, Natalya, die ist doch 56.
Wie sag mal, was 42 ist sie.
Die 42, ah krass, ja. Okay. Ja. Bei ihr ist es auch sehr schwer zu erkennen mittlerweile bei Natalya. Hat ja auch Kleinigkeiten machen lassen im Gesicht.
Ich habe mittlerweile Schwierigkeiten zu erkennen, ob sie männlich, weiblich oder divers ist.
Ist schwierig, in der Tat.
Ja. Genau, Bayley gegen Nia Jax, Liv Morgan gegen Rhea Ripley. Gerade schon kurz angerissen und du hast mir ein schönes Meme geschickt von Ringside News, die schrieben, wir gucken das Wrestling nur wegen den Storylines und dann die Storylines war dann das Bild von Liv Morgan in ihrer Hot Pants vom Knappe vergangenen Shorts. Montag. Nico, was war da los? Dieses Love Triangle, Rhea Ripley, Liv Morgan und Dirty Dom.
Ganz, ganz großes Kino. Ne? Wir haben ja natürlich die ganzen letzten Wochen darüber berichtet. Liv Morgan hat ja versucht, sich etwas anzubiedern beim Dirty Dom. Hat teilweise funktioniert. Man weiß es halt nicht so genau. Bis dann Mami zurückkam, vor 2 Wochen, glaube ich. Und bei der letzten Raw-Episode war es dann soweit. Rhea Ripley und Dominic Mysterio waren im Ring, haben Liv Morgan herausgerufen. Ja, sie kam nicht direkt in den Ring, ne? Dachte, okay, ist mir zu gefährlich, ne? Wir warten hier bis zum SummerSlam, bis es hier richtig physical wird. Sie stand dann eher so bei den Fans, ne? Im Publikum stand sie. Und was da für Worte fielen von Dirty Dom, das tat auch mir weh. Denn es sollte mal eines klargestellt werden. Dominic Mysterio hat das Mikrofon übernommen und hat mal seine Meinung geäußert. Er hat gesagt, er empfinde nichts. Buh. Für Liv Morgan. Er hasse sie Buh. Sogar. Das wäre eine reine Farce. Und ich stand da, ich so, das kann nicht wahr sein. Also nicht nur Liv Morgan hat bitterlich geheult. Ich auch. Ja. Danach gab es ein Küsschen, beziehungsweise es war noch niemals ein Küsschen. Ne? Ich glaube, Rhea Ripley hat dem Dominic Mysterio einfach mal über die Wange geleckt. Sah etwas anzüglich aus. Ich meine, es wäre auch von Buddy Matthews kommentiert worden auf X.
Was hat er gesagt?
Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich hatte das nur beiläufig gesehen. Hätte ich mir mal abspeichern sollen. Der geht ja mal ganz gut damit um, Buddy Matthews. Ein spannendes Match. Ich freue mich drauf. Liv Morgan gegen Rhea Ripley. Was wird mit Dominic Mysterio passieren? Er wird natürlich irgendwie ringside sein. Unsere Vorstellung ist ja, dass er dann gegen Mami turnt, ne? Und dann auf der Seite von Liv Morgan weitermacht, sozusagen. Aber es bleibt abzuwarten. Also hier wirklich ein sehr, sehr spannendes Match beim SummerSlam. Ich hab Bock drauf. Was gibt es denn noch?
Wir haben Cody Rhodes gegen Solo Sikoa. Da geht's natürlich um den Undisputed WWE-Title. Und es wird ja gemutmaßen, wir hatten letzte Woche, glaube ich, über diesen Bild-Plus-Artikel gesprochen, dass tatsächlich der SummerSlam dann dieser Pay-Per-View ist, dieser Event ist, wo unser Tribal Chief Roman Reigns tatsächlich auch zurückkommt. Jetzt geht's natürlich noch drum, wie ist der Zusammenhang? Warum kommt er zurück? Wie kommt er zurück? Hast du eine Idee?
Ja, es ist, glaube ich, habe immer noch die gleichen Szenarien schwirren mir im Kopf rum, die wir ja schon mal angedeutet haben. Ne? Also entweder er kostet Solo Sikoa sozusagen das Match. Es ist nicht wirklich, um Cody Rhodes zu helfen, sondern eher um es Solo Sikoa zu versauen. Ne? Solo Sikoa, der von sich behauptet, der neue Tribal Chief zu sein. Roman Reigns, der kommt nie wieder. Ja, also so kann man es natürlich machen. Oder aber er kommt erst danach raus. Ja, nach irgendeinem Beatdown. Wer weiß, was da alles passieren wird. Das Match ist zwar ein normales Match, aber Referee-Bumps gehören ja zum guten Ton dazu. Da kann viel passieren. Ne? Die Bloodline wird auf jeden Fall zugegen sein. Dieser gute alte, wie heißt der? Ich vergesse den Namen immer. Hikuleo. Hat ja auch unterschrieben jetzt. Ein Bruder von Tama Tonga und Tonga Loa. Wahrscheinlich wird er Tala Tonga heißen. Ne?
Tonga Tonga.
Die Tonga-Brüder. Ne? Kann auch sein, dass er da auch aufkreuzt. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich gehe davon aus, dass Roman Reigns in irgendeiner Art und Weise dort aufkreuzen wird. Und er wird, glaube ich, hart abgefeuert werden
vom Publikum. Ich denke doch. Natürlich auch spannend, an welcher Stelle der Matchcard dieses Match dann eben stattfinden wird. Ist es der Main Event? Ne?
Wenn es nicht der Main Event ist, dann kommt Roman Reigns auch nicht.
Es könnte immer sein, dass man hier irgendwie, weil du sagst schon, es ist ein reguläres Match, ne? Das ist tatsächlich irgendwie in einem DQ endet und dann Beatdown der Bloodline und dann kommt eben Roman Reigns. Wobei, die Bloodline ist ja eigentlich dafür bekannt, für so fiese Beatdowns. Ne? Also wenn er dann auf einmal käme und sagt, ja, oh, das machen wir aber nicht, wäre auch irgendwie wieder komisch. Ne? Also ja. Ich bin gespannt, wie sie es lösen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, die WWE wird da eine gute Idee für haben. Logan Paul gegen LA Knight, da geht es um den US-Title, auch eine Fehde, die sich ja schon etwas länger hinzieht. Das gleiche gilt für, auch wenn nicht ganz so lange, Sami Zayn und Braun Breaker. Nico, da haben wir uns ja bei Money in the Bank noch gewundert, dass Braun Breaker den Titel nicht gewonnen hat. Meinst du, das war nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben?
Kann durchaus sein. Die beiden Matches, die du gerade angesprochen hast, ne, sind Matches, wo definitiv Titel wechseln könnten. Also LA Knight hat schon längere Zeit mit Logan Paul zu tun. Logan Paul auch schon wahnsinnig lange den Titel jetzt um die Hüften.
Und Rekord hat er aufgestellt, habe ich
gelesen. Habe ich auch gelesen. Also hier wäre eine Möglichkeit, den Titel wechseln zu lassen, denn sonst ist es irgendwann auch mal zu spät für LA Knight. Sami Zayn, Braun Breaker, ja, super spannend. Braun Breaker hat sich ja nochmal durchgesetzt hier gegen Ilya. Das war ja auch, glaube ich, ein Number-One-Contender-Match für diesen Spot. Und bei der letzten Raw-Episode hat er Sami Zayn ja auch nochmal gut weggespeert am Ende der Sendung. Also es kann auch sein, dass hier der Titel wechselt. Da können wir jetzt noch gar nicht so unsere Meinungen wirklich hier raushauen, denn es bleibt ja weiterhin sehr, sehr spannend in unserem Tippspiel. Nachdem wir letztes Mal ja so ein bisschen ins Klo gegriffen haben, müssen wir, du glaube ich auch, ne? Wir waren beide schlecht, glaube ich.
Ich glaube, wir waren beide relativ schlecht.
Wir müssen da ein bisschen, ja, Gas geben, sage ich mal.
Ich bin mir relativ sicher, ich habe meine Tipps, die Tipps sind noch nicht online, ich habe meine aber schon eingeloggt und dementsprechend werde ich natürlich auch die Fragen dann dahingehend anpassen, dass sie auf meine schon abgegebenen Tipps passen.
Und ja, super.
Dementsprechend mache ich mir da keine Sorgen, hier wirklich mit Pauken und Trompeten wieder in die Elite des Tippspiels hier bei der WWE zurückzukehren, während ich ja bei AEW weiterhin Zweiter bin, knapp hinter dem Olic 22. Na, ist ja nicht so, dass hier hier. Außerdem haben wir noch, das ist bisher das einzige Nicht-Title-Match, was auf der Card ist, aber natürlich kein weniger interessantes Match. Das ist nämlich das Match zwischen CM Punk und Drew McIntyre. Und Nico, das ist, oder soll wohl auch und wird wohl auch mit der Grund sein, warum wir eben kein Dirty Dom Special Guest Referee irgendwie im Liv Morgan gegen Rhea Ripley Match haben, weil eben hier Seth Rollins in diesem Match der Special Guest Referee ist. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das lösen. CM Punk gegen Seth Rollins ist ja auch noch eine Konstellation, die offen ist. Ein Match, was wir noch sehen werden. Also hier ist auf jeden Fall auch Spannung garantiert.
Yep.
Ich bin sehr gespannt, am meisten fast tatsächlich, ob CM Punk dieses Match verletzungsfrei überlebt.
Ja, da
denn da sehe ich tatsächlich eine 50-50 Chance, also ohne Spaß jetzt.
Ist wirklich, also ich habe auch da echt Angst, ne? Also ich finde die Storyline an sich, man hat sie wirklich in die Länge gezogen, vielleicht ein Ticken zu lange schon, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Trotzdem war es spannend und einfallsreich und hier ist richtig Heat zwischen den beiden und dass man Seth Rollins hier noch integriert hat, macht es noch ein bisschen spannender. Ne? Sonst hätte ich gesagt, okay, CM Punk gewinnt auf jeden Fall gegen Drew McIntyre. Warum soll CM Punk sein erstes Pay-Per-View-Match jetzt hier verlieren? Das wäre irgendwie total dumm. Wenn du jetzt aber Seth Rollins dabei hast, der hier Special Guest Referee ist, dann sieht die Sache schon anders aus. Dann kann man das anders lösen. Also sehr, 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 sehr spannend. Ich habe Bock drauf und ich hoffe einfach, dass CM Punk sich nicht nochmal verletzt, ne? Gegen den großen Drew McIntyre. Oh Gott, ey, nicht, wenn er den hier irgendwie zum Go-to-Sleep auf die Schulter nimmt, dass er da zusammenknackt, ne? Ist alles möglich.
Ich glaube, wir werden schon einiges erahnen können, wenn er rauskommt, weil bei AEW hatte ich oft das Gefühl, oder auch wo er beim Royal Rumble kam, er hat einfach zu viel Muskeln sich irgendwie antrainiert. Und dann geht das natürlich zu Lasten der, ja, so ein bisschen der Flexibilität, ja, habe ich so das Gefühl. Ja, ne? Ja, ja. Wenn wir gleich dazu kommen, Bryan Danielson sehen bei AEW, der sieht halt aus wie ein Lauch. Da weißt du aber, der kriegt den kleinen rechten Zeh hinters große linke Ohr. Ne? Also
absolut,
der stretcht und der dehnt und da wird hier nochmal gestretcht und dann hier nochmal gedehnt. Ne?
Der schläft im Spagat.
Gab's auch hier bei Street Fighter, den habe ich immer gekämpft, hier diesen Inder, der mit diesen Beinen das so machen konnte. Das war mein Street Fighter Charakter.
Wie heißt der nochmal? Dalsim?
Ja, was? Ja, irgendwie sowas.
Nicht diesen Blanker?
Oder Blanker diesen, Blanke, das war, ich wollte gerade sagen, der fette Samoaner.
Nee, Blanker war das Biest aus Brasilien.
Ja,
du meinst du ja Honda, der aussah wie Yokozuna? Der Sumo-Ringer.
Ja, mit dem habe ich auch schon mal gekämpft. Mit wem ich am ungernsten gekämpft habe, waren hier diese beiden
Rio und Ken.
Ja, die mochte ich nicht.
Hadouken.
Ja,
Zeit zu verlocken.
Wir müssen ja erst nochmal, wenn jetzt hier die Ösis nochmal kommen, haben wir dieses Jahr leider keine Zeit, um beim Männerabend-Ding dabei zu sein, wollten wir doch nochmal hier irgendein Spiel bei dir auf dem Super Nintendo spielen.
Stimmt, es scheiterte ja daran, dass ich keinen 4:3-Fernseher mehr habe, ne? Der eben übrigens echt allen Ernstes immer noch in Planung ist. Ich habe letztens alle meine Retro-Spiele und Konsolen hier mal rausgeholt, fotografiert, hatte die meinen Kumpel geschickt, hier Bernd Schneider, weil er auch so ein Retro-Fan ist. Und ich dachte so, Alter, ich habe so Bock, die Dinger mal wieder zu zocken. Das gucke ich schon immer mal auf Kleinanzeigen, ob ich irgendwo einen okayen kleinen 4:3-Fernseher abgreifen kann, der nicht total Trash ist. Also schön mit 4:3 und SCART-Anschluss.
Mm.
Und wenn das dann der Fall ist, dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Bevor ich es vergesse, 7 Matches sind ja auf der Card. Es könnte noch was dazukommen.
Ich hoffe doch.
Es könnte noch was dazukommen, denn ich weiß nicht, ob wir das schon sagen können.
Klar,
denn,
wir können ja alles sagen.
Wir können alles sagen. SmackDown, diese Woche, das ist ja schon aufgenommen worden. Also da, wenn ihr es noch nicht hören wollt, dann einmal jetzt weghören.
Weil wo ist man jetzt auf Tour? Japan, ne?
Ich glaube, in Japan, genau. Ja. Und da gab es auch ein Number One Contender Match für die Tag Team Title. Und da konnte sich Tama Tonga und Tonga Loa, die Bloodline sozusagen, konnte sich durchsetzen. Das heißt, die kriegen einen Title Shot gegen DIY. Das heißt, The Bloodline gegen DIY um die SmackDown Tag Team Titel. Hätte ich mega Bock drauf, das auf dieser Karte noch zu sehen. Weil ich hätte gerne noch ein Tag Team Match hier drauf. Und ich würde es DIY einfach wahnsinnig gönnen, dass sie da mal die Hütte abreißen können. Also, fände ich cool. Ich glaube aber eher, dass man sich aufhebt, vielleicht bei der SmackDown-Episode vorm SummerSlam bringt. Schwer zu sagen. Würde mich aber freuen für die vier genannten. Übrigens vorhin erst gelesen, Sami Zayn, schon so lange hier in der WWE, aber das ist sein erstes Match hier beim SummerSlam auf der Maincard.
Oh, okay.
Ne? Er war mal mit Kevin Owens oder wem auch immer in der Kickoff-Show gegen die Dudley Boys. Was Kevin Owens oder ich glaube, es war Adrian Neville damals. Schon ewig her. War mal ein Kickoff-Show-Match. Aber ansonsten Sami Zayn noch nie auf der SummerSlam Maincard gewesen.
Okay, okay. Also gucken wir mal, was da noch dazu kommt. Verspricht auf jeden Fall spannend zu werden. Wir geben euch nächste Woche natürlich dann hier nochmal das finale Update zur Card und dann sprechen wir natürlich auch über das Tippspiel. Ihr könnt euch jetzt, falls ihr im Tippspiel noch nicht angemeldet seid, es kostet ja nichts. Ihr könnt nur gewinnen oder wie Nico und ich letztes Mal vielleicht auch verlieren, aber www.kicktipp.de/wwe könnt ihr euch jederzeit kostenlos anmelden. Gibt eine App, Android, Apple, für alles, was ihr da so habt. Nokia 3210 ist jetzt auch neu unterstützt. Ihr könnt dann übers Snake, es gibt keine extra App natürlich, ne, aber wenn ihr über Snake reingebt und dann dreimal hoch, dreimal runter, dreimal links, zweimal rechts, dann kommt ihr auf die Kicktipp-Seite und könnt auch da eure Tipps abgeben.
Bisschen das komplizierter, also, aber es funktioniert. Ne?
Ja, wichtig ist, dass das einfach auch eine Lösung geschaffen wurde, dass man das auch dann da machen kann. Ne?
Mhm.
So, und das Schöne ist, das Nokia 3210 musst du ja zwischen WrestleMania und SummerSlam maximal einmal aufladen.
Das ist der große, große Vorteil.
Der große, große Vorteil. Damit gucken wir mal, was bei AEW denn wohl los war. Denn
einiges.
Blood and Guts 2024, während Tony Khan ja auch im Parallel noch in den TV-Verhandlungen steckt. Es gibt noch keine News, aber er hat gesagt, er sitzt ja in der finalen Phase. Und parallel, der eine oder andere wird es vielleicht mitgekriegt haben, hängt es aber auch gerade ja so ein bisschen bei Warner Brothers Discovery da dran. Die würden ja gerne weiterhin die NBA, die Basketball-Liga zeigen. Die Basketball-Liga möchte aber nicht mehr so gerne bei Warner Bros. Discovery sein, sondern lieber stattdessen unter anderem ein Paket an Amazon vergeben. Jetzt gibt's da noch ein bisschen Streit. Warner Bros. Discovery möchte gerne diese 1,9 Milliarden pro Jahr über 11 Jahre zahlen. Aber die NBA sagt, nee, wir wollen die 1,9 Milliarden lieber von Amazon haben, weil die eine größere Reichweite haben. Und jetzt müsste das wahrscheinlich mal die Anwälte erklären, wie und was und wo. Das heißt, Tony Khan, der hängt noch ein bisschen in der Schwebe, würde diese 1,9 Milliarden wahrscheinlich sogar auch mit einem 50-prozentigen Rabatt auch sehr gerne dann nehmen für die AEW-Rechte. Und da darf man also ja vielleicht noch ein bisschen warten, was da jetzt tatsächlich bei rauskommt. Aber die 251. Folge aus Nashville, Tennessee, Blood and Guts, die hatte es tatsächlich in sich. Und Nico, eine Frage vorab war natürlich auch, startet das Blood and Guts Match den Pay-Per-View, sag ich schon, die Dynamite-Show oder beendet es die? Es hat sie beendet.
Ja, sonst war es, glaube ich, meine ich immer das erste Match? Ich kann mich, nee, stimmt auch nicht, ne? Es war, glaube ich, einmal das erste Match und beim ersten Mal war es, glaube ich, auch das letzte. Aber vollkommen egal, es war diesmal der Main Event tatsächlich. Das heißt, davor passierte noch ein bisschen was. Ein schönes Segment mit MJF, der ja letzte Woche in einem hervorragenden Match Will Ospreay besiegen konnte durch Einsatz des Diamond Rings in einem Match, welches fast 60 Minuten ging. Somit MJF, neuer International Champion, der hat sich hier gut abfeiern lassen, kam mit Cheerleaders raus hier und hat aber dann auch mal ziemlich schnell diesen neu errungenen Gürtel in die Trashcan geworfen und hat uns einen neuen Titel präsentiert. Und zwar nicht den International Title, sondern den American Championship. Gleiches Design, nur mit amerikanischen Flaggen versehen.
Schon sehr amerikanisch, ne?
Schon sehr, sehr amerikanisch, absolut. Da sich hart abgefeiert mit dem Gürtel, wobei Amerika ihm ist eben eigentlich egal, ne? Ihm geht's eh nur um Long Island. Schön noch die amerikanische Flagge. Die vermeintlich amerikanische Flagge, die über dem Ring dann herunterfiel, riesengroß und statt den Sternen waren da die Köpfe von MJF abgebildet. Also sehr schönes Segment. Will Ospreay kam raus. Erbost, selbstverständlich, über diese Respektlosigkeit. Und es wird tatsächlich zu einem weiteren Match kommen, Dennis. Du hast letzte Woche angesprochen, dir gewünscht, gehofft, vermutet und es wird stattfinden in London. All in, das große Rematch zwischen Will Ospreay und MJF.
Ja, alles andere wäre ja eine Farce tatsächlich auch, ne, wenn man das Match da nicht zeigen würde. Und so soll es auch sein. Das Pre-Opening quasi, Alex Marvez in der Tiefgarage des AEW Hotels trifft Will Ospreay, der gerade los will und feststellt, oh, hier ist ja ein Messer in meinem Reifen. Oh, Alex, hast du ein Auto dabei? Dann fahren wir damit. Und diese... Ja, wobei, ich habe erst überlegt, ist es eine Verzögerung? Und wenn ja, wie viel Verzögerung war es? Wo er von dem einen zum anderen Auto gegangen ist, also waren das jetzt 20 Sekunden Verzögerung? Und dann ist mir eingefallen so, nee, er hätte ja normalerweise wahrscheinlich noch das Interview normal gegeben. Und das Interview hätte eine Minute gedauert. Also letztendlich hat ihm dieses Messer im Reifen 40 Sekunden Zeit gespart. Warum ja. Kam er trotzdem zu spät zu Dynamite? Also Es war ein bisschen komisch. Aber das Match der beiden werden wir auf jeden Fall sehen. MJF hier auch ordentlich Heat gezogen. Und ich freue mich auf das Match. Also es wird sicherlich nicht wieder eine Stunde gehen, aber das heißt natürlich, wir haben letzte Woche gesagt, da war natürlich auch das ein oder andere Mal, wenn du eine Stunde catcht, Nico und ich kennen das nur vom Trinken. Wenn wir eine Stunde trinken, dann haben wir natürlich auch ein anderes Tempo, als wenn wir jetzt 30 Minuten nur trinken oder als wenn wir 4 Stunden trinken. Da muss man ein bisschen sich pacen. Und ich glaube, wenn die beiden hier 30, 35 Minuten haben, reißen die da das nicht vorhandene Dach ab.
Ja, also sie müssen natürlich da irgendwie einen drauflegen auf eine andere Art und Weise. Ne? Ein schnelleres Match würde dem Ganzen schon gut tun. Und es hat jetzt ein bisschen mehr Storyline, finde ich. Ne? Einerseits will Ospreay seinen Titel zurück und das Match nach seinen Vorstellungen unfair ausgegangen, ne? Durch den Einsatz des Rings. Also Story gibt's hier schon ein bisschen und man hat ja noch ein paar Tage Zeit, von daher, das wird auf jeden Fall ein richtig gutes Match. Wird fett, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, darauf kann man sich freuen. Was gab es noch? Wir hatten ein Match zwischen Chris Jericho und Minoru Suzuki. Chops, 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 Chops für knapp 14 Minuten. Und dann hatten wir letzte Woche spekuliert, na was ist, kommt hier vielleicht ein Sammy Guevara zurück? Dem war nicht der Fall. Es gab ein Low Blow von Chris Jericho, dann konnte er das Match dadurch für sich entscheiden. Aber vielleicht gibt's diese Rückkehr von Sammy Guevara dann eben bei All In. Denn danach sieht's ja aus, dass man dieses Match dann eben hier tatsächlich als 8-Man-Tag-Team-Match dann wahrscheinlich eben für London aufbaut. Ne? Samoa Joe, Hook, Shibata und wen haben sie noch? Bestimmt noch irgendwen. Irgendwas wird's da geben. Backstage-Segment mit Brian Danielson und Renee Paquette. Jeff Jarrett, der sagte, Mensch, so gerne hätte er den Owen Cup gewonnen, aber jetzt würde er sein ganzes Vertrauen in Brian Danielson setzen und kommt nachher doch dazu, aber fühlt sich für mich irgendwie, hätte man auch geiler aufbauen können. Also diese ganze Sache, bei Sting hat man es ja wirklich perfekt gemacht. Ne? Also pass auf, das ist mein letzter Pay-Per-View und dann hat man es dahin gern aufgebaut. Bei Brian Danielson war immer so ein bisschen so, ja, also irgendwann dieses Jahr, also irgendwann nächstes Jahr in dem Sinne, letztes Jahr, ne? Von letztes Jahr aus gesehen, nächstes Jahr und von diesem Jahr aus gesehen, dieses Jahr. Irgendwann dann, das ist mein letztes Jahr. Und
dann, er ist sich wahrscheinlich selbst nicht sicher.
Und dann hat er ja auch nochmal gesagt, das ist mir immer noch im Hinterkopf, hat er gesagt, ja, das ist mein letztes Jahr als Vollzeit-Wrestler. Dann mache ich ja nur noch so 10, 12 Matches pro Jahr. ja, dann ab danach. Ne? So, 10, 12 Matches, so viel, es gibt ja nicht mal so viel Pay-Per-Views. Also hätte man, glaube ich, noch geiler aufbauen können. Dazu kommt natürlich, dass das eigentlich so die Story ist, Bryan Danielson war noch nie World Champion bei AEW, hat, glaube ich, noch nie irgendeinen Titel überhaupt bei AEW gehalten.
Oftmals versucht.
Oft versucht, immer gescheitert, immer den anderen overgebracht und jetzt diese Storyline, die du hast, so, oh, er beendet einer der größten Wrestler, die wir hatten in den letzten 20 Jahren, beendet jetzt seine Karriere und dann kämpft er gegen einen super Babyface-Champion, also auch da irgendwie komisch, ne? Ich bin gespannt, was sie da jetzt noch die nächsten Wochen raushauen. Wir hatten ja auch bei Swerve Strickland jetzt erstmal die Konzentration auf Blood and Guts und jetzt aber auch irgendwie die Konzentration auf mehr auf Hangman Page, habe ich das Gefühl. Das ist ja wahrscheinlich dann das Match für All Out. Bin ich ganz zufrieden.
Man ist so ein bisschen, man hängt in der Schwebe da. Also ich bin nicht vollkommen bei dir. Ne? Man hätte dem viel, viel mehr Aufbau geben müssen. Viel mehr Wichtigkeit. Und dass der Hangman einerseits ein bisschen heelig unterwegs, aber auch wahnsinnig Babyface over ist bei den Fans aufgrund seiner Aktionen und überhaupt seinem ganzen Wesen her. Der wird jetzt in den paar Wochen jetzt auch nicht zum ultimativen Heel mehr turnen.
Ja.
Ja, das wird nicht geschehen. Also das Match wird gut werden. Aber ich weiß es nicht. Also das ist so ein bisschen schade. Es sei denn, Tony Khan überrascht uns hier noch mit irgendetwas. Es bleibt abzuwarten. Was hatten wir noch? Britt Baker war auf der Karte. Hat mal wieder ein Match gehabt gegen Hikaru Shida, konnte dieses gewinnen und wurde danach angegriffen von einer vermummten Person, die ich erst gar nicht erkannte. Erkanntest du sie?
Ich habe sie dann erkannt, ja.
Wie heißt sie denn nochmal?
lass mal kurz nachgucken.
Wo haben wir sie denn? Camille? Nee.
Camille, ja.
Heißt Camille, ne?
Ja.
Ich glaube auch schon mal als Free Agent aufgetreten bei AEW. Jetzt hat sie
ich wollte sagen, sie kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, genau. Den Namen muss ich aber auch mal
nachgucken. NWA-Champion, glaube ich.
Ja, ja. Langjährige NWA World Women's Championess. Ja.
Genau, die hat hier Britt Baker abgefertigt, steht an der Seite von Mercedes Moné vorerst. Die beiden standen auch gemeinsam im Ring und Camille hat Mercedes Hand in die Höhe gehoben. Hier also ein bisschen Backup für die ehemalige Sasha Banks. Das Match noch nicht offiziell für den All-In-Pay-Per-View. Das ging nämlich gerade voran. Ne? Da hat nämlich Mercedes Moné gesagt, nee, wir kämpfen da nicht gegeneinander. Ist natürlich alles nur
Storyline.
Das geht natürlich stattfinden. Davon gehen wir doch raus. Gab es noch etwas Schönes? Mariah May hat hier ein Match gegen eine mir unbekannte Person und auch danach gab es hier einen Angriff von einer Kamerafrau.
Ja, was ist denn da heutzutage los?
Holy shit! Und diese Kamerafrau, die war keine geringere als Toni Storm, die sich hier verkleidet hat. Hat
mit dieser Kameramann-Sache nicht erst? War das nicht bei CM Punk oder Drew McIntyre oder wer war das?
Bei WWE Rollins? Hatten wir das auch, glaube ich. Ich meine, es wäre CM Punk. Man macht das hin und wieder mal. Hin und wieder schleicht man sich da ein. Hier war es Toni Storm, die außer Rand, so wie außer Band war und hat hier mal für klare Verhältnisse gesorgt. Dieses Match steht fest für den All-In-Pay-Per-View. Und
hier auch das Publikum sehr viel besser reagiert. Ja, wir haben ja letzte Woche gesagt, Mariah May kam da raus, lag's da dran, dass die Leute sie nicht erkannt haben, dass sie dachten, das ist Toni Storm oder wieder was. Hier das Publikum, knapp 5000 Leute, über 5000 Leute hatten sie da und das Publikum richtig reagiert. Die haben auch Bock auf das Match.
Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, ne, dass man das, was heißt ja nicht gedacht, aber anfangs, als Mariah May doch recht lange an der Seite von Toni Storm unterwegs war und ja, da nicht so wirklich viel passiert ist in der Storyline. Hat ja erst Fahrt richtig aufgenommen mit dieser ganzen, mit dem Owen Hart Cup und ihr, mit der, wie heißt die, eine Japanerin, komme ich nicht drauf, aber da war man ja auch nicht. Nicht hier Hikaru Shida, sondern beim letzten Paper, wo man auch schon so dachte, okay, ne, auf welcher Seite bist du jetzt hier? Also sehr, sehr spannend.
Ich hätte tatsächlich rückblickend von Tony Khan hätten wir uns wahrscheinlich besser bei der Sendung dann hier gemacht, ich hätte es einfach in eine Stadt gebuckt, wo ich weiß, die Crowd ist auch heiß. Ich weiß auch nicht, ja. Tony wird's wissen. Wobei Eric Bischoff gesagt hat, Tony führt AEW, als wäre es irgendwie so ein Hobby. Aber wir haben ja schon oft darüber gesprochen, was Tony Khan alles an Aufgaben hat. Von viele daher Hobbys. Viele Hobbys. Dann war Jahreszeit für Blood and Guts. Und wer den Podcast schon länger hört, der weiß, ich bin ja kein großer Fan von diesem Wargames-Format. Dieses Ganze.
Ich dann schon.
Dann hat das eine Team hat 5 Minuten lang die Oberhand. Das ist halt komplett antiquiert. Das ist halt irgendwas aus den 80ern, vielleicht sogar aus den 70ern.
Ich lieb's.
Mega langweilig. Und auch, da muss man halt mittlerweile, das kannst du halt, es funktioniert ja tatsächlich auch nur, wenn die Heels dann immer 5 Minuten einer mehr sind. So, wie macht man das dann? Na, dann gibt's immer fadenscheinige Sachen. Normalerweise gibt's einen Münzwurf. Hier hat man es dann schon ganz clever gemacht.
Qualifying Matches gibt's, es gibt auch sonst immer Matches.
Es gibt viel Quatsch, hat man sich da schon einfallen lassen.
Ganz groß.
Diesen Münzwurf, die Young Bucks hier wenigstens eine gefakte Münze. Auf beiden Seiten war die Elite drauf, also sie haben den Vorteil. Ich hab's geguckt in der amerikanischen TV-Version. Da hat auch der TV-Sender diese 5 Minuten, wenn die Heel-Fraktion, also Team Elite in der Überzahl war, immer komplett für Werbung genutzt. Also, weil die auch wussten, jetzt ist komplett langweilig, kleiner Splitscreen, da passiert nichts, hauen wir die Werbung raus. Und das Match geht nämlich, für wie jetzt sagt, wovon redet Dennis, das Match geht erst los. Also, es können erst Entscheidungen herbeigeführt werden, wenn alle im Ring sind. Das heißt, nach 30 Minuten oder sowas. Ja. Ne? Bis dahin ist aber tatsächlich auch schon einiges passiert. Wir hatten Darby Allin und Jack Perry, die hier gestartet haben. Es gab über das ganze Match verteilt, guckt es euch gerne an, wir hatten Reißzwecken, wir hatten Bretter, auf denen Stacheldraht war.
Tucker.
Okada nicht hatte noch ein Straßenschild dabei, den Rainmaker Drive. Es wurde getackert. Es gab einen wunderschönen Coffin Drop von Darby Allin, der sich oben unter der Käfigdecke lang gehangelt hat und dann, ich glaube, Jack Perry war es auch, ne, durch einen Tisch Coffin droppt hat. Es gab einen Stunt nach draußen, ich glaube von Anthony Bones, der da durch ein paar Tische geflogen ist. Es gab viele Handschellen, also auch das mit den Handschellen stört mich auch. Auch das mit den Handschellen nimmt so ein bisschen Überhand in den letzten Jahren, jetzt nicht nur in dem Match, sondern generell sowohl bei AEW als auch auf der WWE-Seite. Okada hat, glaube ich, probiert einfach gar nichts zu machen, auch nirgendwo reinzufallen.
Ganz ehrlich, also ich muss mal einmal noch ganz kurz was zu Okada sagen. Ich finde, ich sag mal, der hat ein Pay-Per-View-Match erst gehabt, oder? Oder mehrere?
Ja.
Also ein One-on-One-Pay-Per-View-Match gegen Pac oder sowas war das. Ich finde, dafür, dass er so ein großer International Star ist, wird er mir irgendwie sehr schwach eingesetzt bei AEW. Hat so ein bisschen so eine Cocky-Comedy-Rolle fast schon an der Seite der Elite. Aber so Wow-Momente in Matches mit ihm hatte ich jetzt noch gar nicht. Das wollte ich letzte Woche schon mal sagen. Da bin ich so ein bisschen enttäuscht. Vielleicht kommt das ja noch.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man schindet hier so ein bisschen Zeit, bis Kenny Omega hoffentlich zurückkommt. Und vielleicht hat er auch noch so ein paar Wehwehchen. Der New Japan-Style ist ja doch relativ hart, dass man ihm jetzt hier einfach noch. Also für mich sieht das gerade aus wie bezahlter Urlaub, tatsächlich.
Absolut,
was er macht.
Schade.
Geiler Spot war allerdings, als er hier Swerve Strickland ersetzte zum Rainmaker an, ne, wo der Gegner dann so gedreht wird um 180 Grad und zeigte aber nicht den Rainmaker, sondern zeigte ihm den Mittelfinger. Und Swerve Strickland nimmt hier sein Tacker und tackert ihm den Mittelfinger. Also Swerve Strickland wurde aber auch ordentlich getackert. Die Young Bucks wurden getackert. Das Ende letztendlich, und auch das hat mir wieder überhaupt nicht gefallen, weil du kannst eben dieses Match nicht durch Cover gewinnen, sondern nur durch Aufgabe oder was ist das andere?
Pinfall.
Ja?
Ja, Pinfall oder Submission. Also zumindest ist es bei Wargames bei der WWE so.
Ich meine, es wäre nämlich kein Pinfall möglich gewesen. Ich meine, sie hätten Submission oder Surrender, also Aufgabe, okay, oder I Quit, das ist eigentlich das Gleiche.
Kann auch sein, dass ich vollkommen falsch liege. Also bei der WWE, bei den Wargames-Matches kannst du natürlich auch durch Pin gewinnen. Vielleicht ist es hier nicht so, dass
Ich guck mal ein paar Leger gleich rauszugehen. Was dazu führte, auch zu der abstrusen Ende. Zum einen, ich weiß nicht, was Mark Briscoe da gemacht hat.
Alter, der Share-Shot oder was meinst du?
Ja, fuck. Ja. Jack Perry war wieder auch mit Handschellen an den Käfig gekettet, so wie Jesus, und dann Mark Briscoe einfach aus und haut ihm sowas von den Stuhl auf den Kopf, also wie zu besten The Rock und Mankind-Zeiten.
Da bin ich echt zusammengezuckt.
Und dann lag der Stuhl daneben und dann dachte ich mir so, oh, das sieht tatsächlich aus, als wäre es ein bisschen ein anderer Stuhl. Also ich hoffe, dass es kein regulärer Stuhl war. Also auf jeden Fall Gehirnerschütterung, das kleine Gehirn, was Jack Perry hat. Aber die Endszene war dann halt, dass dann Darby Allin gesagt hat, okay, dann übergieße ich den jetzt mit Benzin, Young Bucks waren alle waren angekettet, keiner konnte mehr was machen.
Erstmal wollte er sein Match haben, ne?
Ja, ja. Dann fing es noch. Also das war echt, er hätte echt kotzen können am Ende. Jack Perry sollte den Titel aufgeben, sollte den relinquishen, Übersetzung freistellen, ne? Und dann sagt, was gar Matt oder Nick Jackson, wir sind EVPs, pass auf, du kriegst dein Match bei All In um den Titel und wir geben jetzt auf, bevor du ihn in Brand setzt. Also auch die Fans haben irgendwie dann applaudiert, wo ich auch dachte, also was für ein Scheiß ist das denn? Die in 50 Minuten prügeln die da sich die Seele aus dem Leib, alle sind am Bluten und also dann so ein Ende.
Dann Angst vor so ein bisschen Feuer, ne?
Ja,
so
also hätte er doch mal sich fürs Team opfern können.
Ich fand es nicht ganz so schlimm wie du. Ich fand, man hat das Ende, also die gerade beschriebene Szene, nur viel zu lange in die Länge gezogen.
Ja. Also man hätte. Darby Allin hat ja auch den Feueranzünder da nicht gefunden und sowas. Scheiße.
Oh Mann. Also nach diesem Stuhlwurf von Briscoe auf den Jungle Boy, das war ja schon evil, dann hätte er sofort mit Benzin drüber und Feuerzeug und ihn gezwungen, okay, wir geben auf. Ne? Dann hätte ich gesagt, okay, nice. Kann man so machen, aber so, man wusste ja irgendwie, wo die Reise jetzt hinführt. Und es war ja klar, dass man Jungle Boy jetzt nicht hier in Brand stecken wird. Er hat ja irgendwie keinerlei Schutzkleidung gehabt. Wobei, Jungle Boy und Darby hätte ich auch das zugetraut. Im Großen und Ganzen viele geile Spots dabei, fand ich.
Ich hab's gerade mal, dass ich mich kurz unterbrechen hab. Das AEW-Konzept ist tatsächlich anders als das WWE-Konzept. Das AEW-Konzept ist das alte Jim Crockett-Konzept, das zum einen, dass einen Deckel oben drauf hat. Der Käfig hat einen Deckel, das ist bei der WWE wohl nicht so. Und im Gegensatz zur WWE kann dieses Match eben nur durch Submission or Surrender gewonnen werden und eben nicht durch Pin, wie es bei der WWE der Fall ist.
Okay, meine absolute falsche Aussage, aber du hast ja recht, klar, hier ist ja ein Dach drauf, ein Hell in a Cell Dach drauf und bei der WWE zeigen sie ja immer waghalsige Manöver vom Käfigrand sozusagen. Gut, das ist der Unterschied. Ja, dann
den Deckel wahrscheinlich extra drauf gemacht, damit Edge nicht wieder runterspringt.
Damit Edge nicht mehr sich erschien, mein Bericht. was soll ich sagen, also waren ein paar schöne Spots bei. Also ich war dann doch eigentlich recht begeistert von den Acclaimed Boys. Also, ne, fand ich jetzt schon, die konnten gut einstecken, gut verkaufen. Auch
das Ding Team AEW zu nennen. Also Darby Allin, klar, das ist jemand, ja, den du in Team AEW steckst. Swerve Strickland, klar, das ist jemand, der ist der AEW-Champion. Der hat da auch was drin zu suchen.
Eddie Kingston hätte wohl eine große Rolle spielen sollen, hatte ich gelesen.
Die Acclaimed sind halt Nummer 1 Herausforderer auf die Tag-Team-Titel, kann man ja auch irgendwie verstehen. Aber das ist dann für mich nicht Team AEW, ne? Also, nee. Es gab auch nichts wirklich zu gewinnen hier, also es stand nichts auf dem Spiel. Also dementsprechend fand ich es auch zu den letzten Blood and Gut Matches. Für mich war es so ein bisschen, das habe ich die Tage auch gehört, ähnlich wie wir es früher bei der WWE bemängelt haben, als es noch diese Theme-Pay-Per-Views gab. Ne? Also man musste so, oh, in 8 Wochen ist Hell in a Cell. Wir kämpfen jetzt da. Wir haben jetzt gerade dieses Match gegen diesen, aber das hat mit Hell in a Cell nichts zu tun, aber die kämpfen jetzt in einem Hell in a Cell-Match. Und ja, so, ja, ja. Das Gefühl hatte ich hier so ein bisschen bei dem Aufbau, dass man so, oh fuck, es ist schon wieder Juli, wir müssen Blood and Guts machen. Wer könnte denn da irgendwie kämpfen?
Ja, genau. Es war ja diese Storyline, die recht geil war beim, diese Anarchy in the Arena Match zum Beispiel. Hm? Das hat ja vollkommen Sinn gemacht. Hm? Und das wäre ja eigentlich eine Blood and Guts Ansetzung gewesen. Hm? Das muss man ja sagen. Aber die Story war ja danach ja beendet. Irgendwie auch, ja. Und deswegen hatte man einfach nicht mehr so viel Zeit, um hier vernünftig was aufzubauen. Gut, sonst war, glaube ich, immer Gruppierung gegen Gruppierung, ne, bei Blood and Guts. Ja, hier Pinnacle gegen was weiß ich nicht alles, ne. Man hat dann auch leider mittlerweile wirklich auch alles schon gesehen, was man da so machen kann, ne, in diesen Hardcore-Matches. Also ich
finde, das ist letztendlich Swerve Strickland, der war ja auch vom Hangman außerhalb auch mit Handschellen festgekettet, hatte mit so einem Drahtschneider den Käfig eben aufgeschnitten. Das heißt, du hast sowieso ja nicht mehr, egal ob der Käfig ein Dach drauf hat oder nicht, die Leute kommen eh rein, raus. Das hat sich halt alles mittlerweile, irgendwer, wer ganz viel Langeweile hat, kann ja mal raussuchen, wie viele. Und da kannst du ja auch Elimination Chamber dazu ziehen. Elimination Chamber, Hell in a Cell, Blood and Guts, War Games Matches es inzwischen gab. Du kannst ja nichts Neues mehr machen. Es gab alles schon, ne? Also solange nicht Mick Foley durch den Käfigdeckel fällt und unten auf den brennenden Jack Perry fällt, haben wir alles gesehen.
Und Kane kommt noch da irgendwie aus der Matte raus. Ja, man hat da echt halt alles schon gesehen. Da kommt es dann wirklich auch drauf an, inwiefern da eine Storyline geboten wird. Als Beispiel einmal Wargames in der WWE, die Geschichte mit damals noch der Bloodline, wo Sami Zayn an der Seite der Bloodline noch war, weißt du, gegen die Faces, wo er dann dafür sorgte, gegen seinen Ex-Kollegen hier Kevin Owens, ne, wo er sich offensichtlich der Bloodline angeschlossen hatte. Da hat das richtig Sinn gemacht, ne, Storyline-technisch Sinn gemacht. Hier war es irgendwie sehr gewalttätig und witzig, aber Storyline-technisch hat mich das jetzt nicht abgeholt.
Ja, das Erste, was man machen sollte, ist dieses Dusselige, die einen haben 5 Minuten, jemanden mehr als den anderen. Lass einfach 2 anfangen, dann kommen die 2 nächsten zeitgleich rein, dann kommen wieder die 2 nächsten zeitgleich rein und so weiter und so weiter. Ist ja sonst nur albern. Aber guckt euch an, war kein schlechtes Match, ist glücklicherweise auch hoffentlich, Jack Perry, drücken wir die Daumen da, dass das tatsächlich ein gefakter Stuhl war. Das sah so ein bisschen aus, als wäre der tatsächlich so ein bisschen geschaumstofft, aber trotzdem, das sah nicht gut aus. Weiß nicht, was Mark Briscoe sich dabei gedacht hat. Dass er jeder
wahrscheinlich nichts
gesund rausgekommen ist, keine üblen Verletzungen, hat auch keiner jetzt geblutet wie ein absolutes Schwein, wie unser Freund John Moxley das ja auch gerne mal macht. Von daher mal gucken. Jetzt die Road to All-In auf jeden Fall gestartet und man bookt ja auch irgendwie parallel jetzt dann auch noch direkt Grand Slam und All Out. Also man hat jetzt ja dann auch da innerhalb von kürzester Zeit, ne, wir haben am 25. Sonntag, den 25. August ist All in London. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, ob es der Samstag oder der Sonntag ist, 2 Wochen später haben wir All Out in Chicago und dann irgendwie wieder 1,5-2 Wochen später ist Grand Slam. Mhm.
Mitte September oder sowas.
In dem Tennisstadion da in Key Biscayne, aber New York.
Da wird es auch jetzt bald eine Battle Royale geben, wo dann der neue Number One Contender auf den AEW World Heavyweight Title gekürt werden soll.
Also ganz, ganz spannend, ganz, ganz viele Events, die da parallel stattfinden und aktuell sind 4 Matches für All In offiziell announced. Tony Storm gegen Mariah May um den AEW-Title, MJF gegen Will Ospreay um den International-American Title, Jack Perry gegen Darby Allin um den TNT-Titel und Swerve Strickland gegen Bryan Danielson um den AEW World Title. Da werden also auch in den nächsten 2 Wochen, denke ich mal, noch ordentlich Matches da zukommen. Ihr seht also, der August, der wird voll gepackt sein mit professionellem Ringkampf. Unser Wochenende wird vollgepackt sein mit professionellem Trinken. Dementsprechend ganz wichtig, immer bei den Temperaturen, gerade wenn es nächste Woche wieder wärmer wird, genug trinken. Ich habe hier meine eiskalte Paulaner Spezi.
Seid nicht so krass
schon
wie
weggezogen.
Ich. Seid nicht so krass wie ich.
Ja, also
ich dörre hier aus.
Ich google das mal eben. Wie lange, eine Woche oder was? Wie lange ohne Trinken? Mensch. Ja. Generell gilt, dass Menschen bis zu 3 Tage ohne Wasser überleben kommen.
Ach, guck mal,
können.
Sollte
passen. Doch das ist nur die maximale Zeitspanne, denn bereits nach 24 Stunden gibt es erste Anzeichen für eine Dehydrierung. Ohne Wasser können wir nicht lange überleben. Der menschliche Körper besteht im Schnitt zu 60% aus Wasser.
Das wollen wir doch mal sehen. Das wollen wir doch mal sehen.
Die erste Google-Frage ist, was passiert, wenn man 4 Tage nichts trinkt? Nach 2 oder 3 Tagen ohne Wasser wird es gefährlich, erklärt Markus von de Giet. Nephrologe an der Berliner Charité. Die Nieren müssen zwangsentwässern. Wenn zu wenig Flüssigkeit zur Verfügung steht, funktioniert das nicht. Und dann bringen sie sich, Und dann bringen sich die Nieren selbst um die Ecke. Ich glaube, das hat er ziemlich arzttechnisch ausgedrückt. Ja, was ist der Rekord ohne Wasser? Auch eine gute Frage. Der Österreicher Andreas Mihawatschke oder so ähnlich, überlebte ganze 18 Tage fast ohne Flüssigkeit. Zur Verfügung stand ihm nur das Kondenswasser, das er von den Wänden leckte.
Okay, und seine Pisse hat er gesoffen, ne? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ja? Nee, also ich habe heute noch nichts getrunken, werde auch nichts mehr trinken, werde morgen nichts trinken und dann geht das schon. Und dann, wenn ich mein erstes Bier trinke, das entzieht dem Körper dann auch nochmal Flüssigkeit. Was passiert denn dann?
Du musst einfach nur ganz viel Bier trinken.
Ja, genau. Ich muss einfach ganz viel Bier trinken, denn ich habe ja keine Flüssigkeit mehr im Körper. Du achtest ein bisschen auf mich, ne? Wenn wir dann am Samstag zu Bilbro fahren, musst du mich so ein bisschen an der Hand nehmen.
So ganz, ganz, ganz dünne Händchen nur noch. Die Adern gucken schon so raus wie bei Batista.
Kriegen wir hin.
Was wir machen. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wenn ihr am Wochenende mit dabei seid hier in Hamburg, freuen wir uns auf ein paar gemeinsame Bierchen. Wenn ihr nicht mit dabei seid, dann freut euch auf die 250. Männerabendfolge. Dann seid ihr quasi so wie live dabei, also auf den Ohren. Und dann natürlich zeitnah auch irgendwann demnächst alle weiteren Infos zu Männerabend 13, also 13 Jahre Männerabend dann irgendwann nächstes Jahr. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann.
viel Spaß und ein schönes Wochenende. Viel Spaß auch bei Ring of Honor. Ne? Die Leute, die Death Before Dishonor in der Nacht von Freitag auf Samstag gucken. Ich werde, glaube ich, am Wochenende mal reinschauen. Werden wir nächste Woche auch drüber reden. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.